Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Mein Thema heute, wie bekomme ich das wunderwirkende Wort des Glaubens? Und was das Wort des Glaubens genau ist und was für Wunder das es bewirkt und wie wir es bekommen, das schauen wir uns gleich an. Wir lesen eine Schriftstelle zum Anfang und zwar Matthäus Kapitel 11, Vers 23. Jesus sagt hier, wer zu diesem Berg spricht, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Sag mal mit mir, wer glaubt, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und das ist dieses Wort des Glaubens, von dem ich heute Morgen rede. Wer glaubt, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn du das Richtige glaubst und das Richtige sagst, dann passiert das Richtige. Wenn du aber nicht das Richtige sagst aus Gottes Sicht heraus, dann kann es sein, dass du eine Welt erzeugst durch deine Worte des Glaubens, in der du eigentlich gar nicht leben willst. Wer glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Wenn du zum Beispiel sagst, es wird ja eh nichts, das wird ja eh nichts, hör mir auf. Weißt du, was dann passieren wird? Du polst dich so, dass deine Sicht so ist, dass es nichts wird, obwohl es vielleicht etwas werden wird. Also es ist was, aber du bist so programmiert, hast dich selber so programmiert, dass du sagst, nein. Und dann bist du nicht mehr in der Lage, den Segen Gottes wahrzunehmen. Oh Mann, Leute, das ist dermaßen wichtig. Die Frau sagt, mein Mann, ich denke, ich schmeiß ihn raus, der macht nichts als arbeiten den ganzen Tag. So, das ist also ein Malus, dass der dauernd arbeitet. Eine andere Frau, die sagt, Mensch, schmeiß ihn rüber zu mir, ich kann einen brauchen, der arbeitet. Das ist ein Bonus in ihrer Sicht. Meiner sitzt nur rum und liest und dann hält er seinem unsichtbaren Freund gelehrte Vorträge, als ob das jemanden interessieren würde. Jemand anders sagt, ach tatsächlich ein Intellektueller, schick ihn mal zu mir, weil dann habe ich jemanden, mit dem ich reden kann, dann braucht er keinen unsichtbaren Freund mehr, sondern kann mit mir reden. Merkst du das? Schon im Gottesdienst siehst du das manchmal auch, da siehst du zwei sitzen und der eine, der hält sich am Stuhl fest und packt es kaum und gleich neben ihm sitzt jemand, ja, und hat eine völlig andere Optik. Wer glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Wenn du sagst, hey, mit Gottes Hilfe wird es etwas, dann programmierst du deinen Kopf so hin, dass du empfänglich bist für das Gute und ein Gutes siehst. Und weißt du was? Die Kraft Gottes wirkt so. Wenn du Gott die Tür aufmachst durch eine grundsätzlich positive Haltung, dann passieren viel mehr gute Dinge in deinem Leben, als du erwarten könntest. Weißt du, dass Gott die Welt mit seinen Worten erschaffen hat? Und weißt du, dass du deine Welt mit deinem Wort des Glaubens erzeugst? Jetzt müssen wir lernen, wie wir das wunderwirkende Wort des Glaubens bekommen, von dem Jesus hier spricht. Gott hat die Welt in Existenz gesprochen, du sprichst deine Welt auch in Existenz. An deinen Worten erkennst du deinen Glauben oder deinen Unglauben. An deinen Worten kann ich ablesen, ob du Angst hast oder ob du Glauben hast, ob du zuversichtlich bist. An deinen Worten kann ich das alles sehen. Dein Glaube artikuliert sich unweigerlich mit deinen Worten oder mit deinen Taten. Weil der eine, der redet ja so oder behandelt dann ganz anders. Also deine Worte und deine Taten, die müssen da schon zusammenpassen. Aber mir geht es heute vor allem darum, dass du Gottes Kraft freisetzen kannst durch die Worte des Glaubens. Einer, der das ganz wunderbar gemacht hat, das war David im 1. Samuel Kapitel 17. Ihr wisst genau, was da passiert ist. David spricht Worte des Glaubens und Goliath fällt um. Die Armeen der Philister und der Israeliten, die stehen sich gegenüber. König Saul sollte eigentlich vortreten und das Schwert schwingen und den Goliath erlegen. Aber die Kraft Gottes ist von ihm gewichen, der Geist des Glaubens ist weg von ihm. Und wenn du einen Leiter hast, einen König hast, der nicht den Geist des Glaubens hat, dann ist es schwierig. Aber das heißt nicht, dass es dann überhaupt keinen mehr gibt, der den Geist des Glaubens hat und die Karre aus dem Dreck ziehen kann. Halleluja. Der Herr hat nämlich seine Leute. Amen. So, jetzt kommt also unser David an. Und Goliath kommt und stellt sich hin und bedroht die Israeliten, wie er das immer gemacht hat. Findet einen, der gegen mich kämpft. Und wenn ich besiegt bin, dann dienen wir euch. Und wenn ich siege, dann dient ihr uns. So sparen wir uns ein Gemetzel und wir sind gleich bei der Sache. Und immer wenn der auftrat, sind die Israeliten davongelaufen. Dann haben sie alle gelacht und haben ihren Bauch gehalten, die Philister. Und dann ist der Goliath wieder weggegangen und hat sich wieder entspannt bis zum nächsten Tag. Nur diesmal kam David an. Und David sagt, was denn das für einer? Der ist ja so schön groß, den kann ich ja gar nicht verfehlen mit meiner Schleuder. Ihr Israeliten, warum lauft ihr davon? Jetzt bleibt mal hier. Der ist doch kein Problem. Der flucht uns im Namen seiner Götter, aber wir haben einen Bund mit Gott. Der ist ein Unbeschnittener und wir sind die Kinder des Bundes Gottes. Über uns ist Sieg beschlossen. Wir werden gewinnen. David artikuliert seinen Glauben, er spricht Worte des Glaubens. Dann bringen sie ihn also zum König, denn der König hat gehört, dass es hier einen gibt, der zuversichtlich ist. In seiner ganzen Armee gibt es einen einzigen Knappen, der zuversichtlich ist, nämlich David. Und David sagt zum König in seinem königlichen Zelt drinnen, ja, er kniet sich also kurz hin, dann steht er vor dem König auf seinem Thron. Er sieht sehr wichtig aus, sehr wichtig, dieser König, auf seinem Thron da, mit seiner Krone auf. Aber er ist kraftlos und machtlos, dieser König. Weißt du, manchmal schaut es nur großartig aus, aber es ist keine Power dahinter. Und David kommt also an, ein totaler Niemand, und sagt, niemand lasse seinetwegen die Hoffnung fahren oder sei unzuversichtlich. Wir können es, wir packen es. Ich will gegen den kämpfen. Und was sagt der König? Ermutigt der König ihn? Der König artikuliert seinen Glauben. Der sagt, du kannst nicht gegen ihn kämpfen. Immer gut, ne? Wenn dein Umfeld und deine Vorgesetzten sagen, du kannst es nicht. Na, denn du bist ein Kleiner, du hast gerade ausgelernt und der ist ein Meister seines Fachs schon seit vielen Jahren. Und David sagt, ach du, mach mal auf, ich bin vielleicht hier noch nicht besonders ausgebildet, ich bin vielleicht noch jung und so, aber es kam ein Löwe, es kam ein Bär und wollte Schafe wegtragen von meiner Herde, aber das habe ich nicht erlaubt. Ich habe den bei seinem Bart gepackt und habe ihn verprügelt, den Löwen und auch den Bären. Und wenn sie dann das Schaf nicht rausgerückt haben, dann habe ich sie gekillt, habe ich sie getötet. Also in anderen Worten, er hat schon Erfahrungen gemacht, er hat schon Erfolge gehabt in der Kraft Gottes und die hat er nicht vergessen. Jetzt frage ich dich, hast du auch Erfahrungen mit der Kraft Gottes gemacht und hast die nicht vergessen oder hast du deine Siege, deine gewaltigen Gebetserhörungen schon wieder vergessen? Israel ist durchs Rote Meer gezogen, geführt von Mose durch die Kraft Gottes, durchs gespaltene Rote Meer. Am nächsten Tag hatten sie nichts mehr zu trinken und sie haben wieder geflennt und rumgemacht und genölt, dass also Mose die Augen verdreht hat und Gott auch. Wir sollen nicht so sein, Amen. Also vergiss nicht, was der Herr für dich gemacht hat. Es ist wichtig, es ist ein Schlüssel für dich. Denn wenn die nächste Krise kommt und die kommt garantiert, dann musst du dich an die letzten Siege erinnern. An den Löwen und an den Bären. Als du gefeuert worden bist, bist du gleich geheuert worden. Der Chef der neuen Firma kam sogar bei dir vorbei und hat gefragt, hallo, sind Sie frei? Ja. Sie arbeiten nicht mehr für den und den? Nein. Können Sie bei mir anfangen? Ja. Schon hast du was Neues. Habe ich erlebt, also nicht persönlich, aber zu mir sind Leute gekommen, die genau das erlebt haben, meine Damen und Herren. David sagt also, du, Löwen und Bären habe ich besiegt und der ist doch auch nichts weiter als ein verherrlichter Löwe, ein verherrlichter Bär. Der knurrt vielleicht, aber das juckt doch niemanden. Wir haben doch Gott auf unserer Seite. Und dann versetzt David einen Berg. Naja, eigentlich keinen Berg, sondern einen Stein. Und zwar versetzt er den aus seiner Schleuder in die Stirn des Riesen. Berge versetzen. Steine versetzen. Manchmal reicht schon Steine versetzen. Weißt du, du musst gar nicht einen großen Berg versetzen. Manchmal reicht schon ein Stein. Du musst nicht die ganze Welt erretten. Manchmal langt schon, wenn du in deinem Umfeld ein Problem löst. Damit du befördert wirst, weil David wird jetzt nämlich gleich befördert. Aber pass auf, was David sagt, ist folgendes. Worte der Zuversicht und des Glaubens. Im 1. Samuel 17, 32 sagt er, niemand lasse wegen Goliath den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul sagt, du kannst nicht. Dann erzählt er seine Siege gegen Löwen und Bären auf. Und dann sagt er in Vers 37, der Herr wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Drei Verse, 45 bis 47 im 1. Samuel 17, voller Glauben und voller Siegeszuversicht. David blickt nämlich nicht auf den Riesen, sondern er blickt auf Gott. Er vergleicht nicht sich mit dem Riesen, denn er ist dem Riesen unterlegen. Der Riese, wenn ihn packt an der Gurgel, dann hat David ausgespielt. Aber David ist nicht so. David vergleicht das Problem mit Gott. Er blickt auf Gott. Denn der Herr wird ihn in meine Hand geben. Ich werde ihn besiegen. Der Herr ist mit uns. Was machst du in deiner Krise? Analysierst du rauf und runter das Problem? Das ist leicht, das ist natürlich. Oder blickst du auf den Herrn und auf das, was er in der Vergangenheit für dich gemacht hat und was Jesus gemacht hat in der Bibel? Ich glaube nämlich, dass Jesus dasselbe ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und all die Dinge, die Jesus in der Vergangenheit für die Leute in der Bibel gemacht hat, die ist er auch bereit und willig für mich zu tun. Aber die meisten denken überhaupt nicht so. Die meisten, die analysieren ihre Krise und kommen zu mir und analysieren und erzählen mir, was alles halt so schlimm ist und was schlecht ist und warum das nie klappt und überhaupt und dies und das und jenes. Was ich viel zu selten höre, ist das, dass sie sagen, ja, aber hier hat der Herr geholfen und dort hat der Herr geholfen und in der Bibel steht außerdem dies und das. Ich bin zuversichtlich, dass der Herr mir jetzt auch hilft. Hörst du viel zu selten. Wie dringe ich durch zu dieser wunderwirkenden Kraft, zu wunderwirkenden Worten des Glaubens? Was muss ich machen, um dorthin zu kommen? Naja, David hat sich an seine alten Siege erinnert. Und es hat funktioniert. Pass mal auf, was passiert ist. Er hat also diesen Berg versetzt oder diesen Stein versetzt aus der Schleuder in die Stirn des Riesen. Der Riese ist umgefallen und lag dann am Boden. Dann haben die Philister alle "Oh" gesagt. Und die Israeliten, die waren alle platt und haben gar nichts gesagt. David ist auf den zugerannt, auf den Philister. Er ist auf das Problem zugerannt. Er hat sich nicht vor dem Problem verdrückt. Er ist auf das Problem zugerannt. Was machst du mit deinen Problemen? Okay, er ist also jetzt vor diesem Philister und offensichtlich flackern dem noch die Augen. Dann nimmt er das Schwert des Philisters, die Waffe, mit der der Philister David Probleme machen wollte. Macht David jetzt dem Philister Probleme. Die Waffen des Feindes wenden sich gegen den Feind. Und dann enthauptet David das Problem. Und dann rührt er sich nicht mehr und dann ist es gelöst. Und plötzlich entdecken alle Soldaten der Israeliten ihre Zuversicht. Und sie besinnen sich darauf, dass sie ja auch Kinder Gottes sind, dass sie ja auch einen Bund mit Gott haben. Und wenn David das kann, dann können wir gestandene, ausgebildete Soldaten das also auch. Und dann zücken die ihre Schwerter und dann laufen die los, brüllen Attacke und sie siegen den ganzen Tag lang. Der Sieg war die ganze Zeit schon in der Luft, aber keiner hat ihn artikuliert, keiner hat ihn ausgesprochen, keiner hat ihn begonnen. Weißt du, bei einer Pumpe, bei einer alten Wasserpumpe, so eine Schwengelpumpe, wir hatten lange Zeit in einem Haus, wo wir gewohnt haben, so ein Ding, da musst du erst oben Wasser reinfüllen, damit die abdichtet und dann kannst du pumpen und dann zieht es halt so aus der Tiefe das Wasser herauf. Bitte den Herrn um so eine Wasserfüllung auf deiner Pumpe, dass die Gebetserhörungen aus der Tiefe aus dir heraus blubbern. Eine David-besiegt-Goliath-Situation, etwas, was dich inspiriert. Bitte den Herrn drum. Sag dem Herrn, Herr, ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe hier ein Problem, das mir viel zu groß ist. Und der Herr sagt, das weiß ich schon. Und dann mach was dir dieses wunderbare, wunderwirkende Wort des Glaubens verschafft. Diese Zuversicht von Gott, die kommt nämlich von Gott, diese Glaubenszuversicht. Wie wir uns sie aneignen, die schauen wir uns jetzt genauer an. Das war jetzt eigentlich alles bloß vorgeplänkelt zu meiner eigentlichen Botschaft. Wen interessiert das, wie wir da hinkommen? Es gibt ein wunderbares Kapitel in der Bibel. Ich habe dem Herrn auf Knien gedankt, ja, dass es dieses Ding gibt. Und zwar ist es 2. Chronik, Kapitel 20. 2. Chronik, Kapitel 20. Da wird genau beschrieben, was wir machen müssen, um zu diesem wunderwirkenden Wort des Glaubens durchzudringen. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Der gute König Josaphat, der den Herrn liebt und der Herr liebt ihn, bekommt plötzlich Probleme. Wenn du plötzlich Probleme kriegst, mach dir nichts draus, es passiert allen früher oder später irgendwann. Und jetzt, wie geht es unserem Josaphat? So wie es uns geht in so einer Situation. Also, zunächst das Problem. Es geschah danach, da kamen die Söhne Moabs und die Söhne Ammons und mit ihnen einige von den Meonitern zum Kampf gegen Josaphat. Also Moab und Ammon und die Meoniter, die wohnen östlich vom Jordan. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres, das heißt vom Toten Meer, und von Aram, von Syrien. Also der ganze Osten, der bebt wieder einmal und die haben sich alle zusammengetan und marschieren jetzt auf Jerusalem zu. Und die sind schon bei En-Gedi, nicht mehr allzu weit. Da fürchtete sich Josaphat, oh, jetzt sind wir jetzt sind wir irgendwie gerechtfertigt, weil wir fürchten uns manchmal auch. Gib es zu, muss jetzt nichts haben. Also wenn du dich auch fürchtest, wenn das deine erste natürliche, normale Reaktion ist, willkommen im Club, es geht uns allen so. Und Josaphat richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Es ist nicht, und Josaphat richtete sein Angesicht darauf, das Problem zu analysieren und auf den Feind zu starren wie das Karnickel auf die Schlange, sondern den Herrn zu suchen. Weißt du, den Herrn suchst du, bis du ihn findest. Das bedeutet, du betest nicht nur so im Vorübergehen, sondern du bleibst im Gebet dran, bis du ein Signal von Gott bekommst. Es ist kein normales Gebet hier, sondern es ist ein besonders ernsthaftes, besonders intensives Gebet, ein Gebet, das sich nicht zufrieden gibt, bis es ein Signal von Gott bekommt. Ja, das dauert ein wenig, das nimmt mehr Zeit als sonst in Anspruch, aber wenn die Krise groß genug ist, ne, sag ich mal, dann bist du auch bereit, ein bisschen mehr und intensiver und länger zu beten. Aber du musst dir vornehmen, so lange dran zu bleiben, bis du ein Signal von Gott bekommst. So lange, bis du was hörst von ihm. Wie höre ich das? Das sehen wir gleich, pass auf. Also er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda, in seinem ganzen südlichen Königreich. Manchmal reicht Beten allein einfach nicht. Manchmal zieht es sich das Problem und es löst sich nicht und es löst sich nicht. Du musst dir einfach mal einen Fastentag drauflegen. Einen oder zwei oder drei. Vielleicht lässt du zunächst mal einfach die Hauptspeise weg und isst nur noch Salat. Aber vielleicht, wenn der Schuh arg genug drückt, wenn du endlich den Stein im Schuh loswerden willst, dann kann es sein, dass du mal nur Wasser trinken und nichts essen tust. Ja, aber das ist ja anstrengend, das ist ja unangenehm für mein Fleisch. Entweder du kassierst eine Niederlage oder dein Fleisch kassiert jetzt eine vorübergehende Niederlage durchs Fasten. Und er hat nicht allein gefastet, sondern er hat ein Fasten ausgerufen in ganz Juda. Und ganz Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Ganz Juda versammelte sich. Sogar aus den Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Wisst ihr, wenn man Zyniker wäre, müsste man sagen, wenn die Krise groß genug ist, dann tauchen die Leute auf in der Gemeinde, sogar von weiter her. Sollte nicht nur Krisen brauchen, bis wir in die Gemeinde kommen, sondern wir sollten ganz allgemein die Gemeinschaft der Heiligen nicht verlassen. Sag mal jemand Amen. Ein Reiskorn für sich selber bewirkt überhaupt nichts. Aber wenn ein Lastwagen voller Reiskörner umfällt, dann blockiert er die ganze Autobahn. Stimmt das? Eine Schneeflocke, wenn dich aufs Auge trifft, dann wischst du die weg und es tut sich nichts weiter, du hast nichts gemerkt. Wenn du aber einen Schneeball aus richtig nassen Abschnee aufs Auge bekommst, dann ist das was ganz was anderes. So eine Schneeflocke allein, die macht das Kraut nicht fett. Deutschlehrer haben jetzt ihre Freude an meiner Botschaft. Aber wenn wir uns zusammentun, dann haben wir plötzlich eine Durchschlagskraft, die wir alleine nie entwickeln. Und noch was, weil ich schon dabei bin. Ich hatte mal einen Bekannten, in Amerika war das, der hat als Krankenpfleger gearbeitet. Und der war bei Amputationen und so weiter mit dabei. Und wisst ihr, was passiert ist? Unweigerlich, die Person, die amputiert wurde, der Körper hat sich regeneriert. Das abgetrennte Glied nicht. Ganz genau so ist es. Wenn du verschwindest und sagst, es hat ja alles doch keinen Sinn oder so, dann heilt der Leib. Wir bedauern dann, dass du nicht mehr da bist, natürlich. Machen uns vielleicht sogar Sorgen für dich, über dich und beten für dich und alles. Aber der Leib wird sich regenerieren. Andere werden kommen, irgendwann wird die ganze Sache weg sein und man wird sich nicht einmal mehr an dich erinnern. Aber was ist mit dir? Das abgetrennte Glied regeneriert sich nicht, meine Damen und Herren. Nur damit wir es einmal gesagt haben. Wir sind hier bei ernsten Sachen, denn wir wollen eine echte Gebetserhörung und nicht irgendwas. Sagen wir mal Amen. Amen. Na, also wir nehmen das sehr ernst hier. Also wir richten unser Angesicht auf den Herrn. Wir bleiben dran, bis er etwas sagt, bis ein Signal von ihm kommt. Und wir fasten vielleicht sogar einen, zwei, drei Tage. Ich persönlich habe schon gefastet und du veränderst dich dadurch. Gott verändert sich nicht, aber du veränderst dich. Plötzlich ist es so, dass du durchlässiger wirst für seine Signale, dass die Zuversicht größer wird, ein Bewusstsein seiner Gegenwart stellt sich ein und es ist gut. Dein Fleisch leidet vielleicht, aber dein Geist freut sich und bahnt dem Wort des Glaubens seinen Weg. Und Josaphat stand auf in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn. Wo? In der Gemeinde. Und vor dem neuen Vorhof, also das war offensichtlich so voll, dass sogar die Overflow-Räume voll waren, dass sogar die Nebenräume voll waren und man dorthin übertragen musste, was der König sagt. Und er sprach, jetzt wollen wir doch mal schauen, was unser König hier betet in Vers 6. Herr, Gott unserer Väter, bist du es nicht, der dein Gott im Himmel ist? Und bist du nicht der Herrscher über alle Königreiche der Nationen? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Das, meine Damen und Herren, ist ein Glaubensbekenntnis. Herr, wir haben Probleme, aber du bist der Problemlöser. Wir bekennen, dass du unser Gott bist. Er blickt auf Gott, er blickt nicht aufs Problem, er blickt auf Gott. Als allererstes schaut er auf den Herrn. Mach du das genauso. Im Gebet, schau zunächst auf den Herrn und sag zu ihm, Herr, du bist derjenige, der für mich Probleme löst. Du bist derjenige, der helfen kann. Du bist es, du hast es drauf. Amen. Vers 7. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes Kanaan vor deinem Volk Israel vertrieben? Und hast du es nicht den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Herr, sind wir nicht an dem Platz, den du für uns geschaffen hast? Sind wir nicht genau dort, wo du uns hinbestellt hast? Herr, bist du an dem Ort, an dem der Herr dich hinbestellt hat? Weißt du, dass du dort bist, wo der Herr dich haben will? Das ist wichtig. Wenn du es nicht weißt, dann weißt du es zumindest geistlich, wenn du Christ bist. Du bist in Christus und es ist schon mal der Ausgangspunkt allen Segens. Du kannst sagen, Herr, du hast mich erlöst, du hast mich erkauft und größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Größer ist derjenige, der mir den Weg bahnt, als der, der den Weg aufhalten will. Das kannst du sagen. Und Herr, ich bin in dir und das ist schon mal der richtige Ort. Aber die waren sich auch sicher, dass sie am richtigen Ort überhaupt sind, dass sie an der richtigen Arbeitsstelle sind, dass sie in ihrer Familie hier richtig sind. Das haben die einfach in Anspruch genommen. Herr, du hast uns hierher gestellt und hier sind wir. Und haben wir nicht hier ein Heiligtum gebaut für deinen Namen? Und das haben sie gemacht, einen Tempel, da steht er ja jetzt drinnen. Also Gott war ihnen wichtig, nachdem er sie gesegnet hat. Sie haben einen Tempel gebaut. Jetzt sind wir hier, Herr. Und wir haben doch gebetet, wir haben doch einen Deal gemacht, Herr. Wir haben doch einen Bund geschlossen. Wenn Unglück über uns kommt und Schwert, Strafgericht, Pest oder Hungersnot und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus und schreien zu dir um Hilfe in unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Herr, das hat doch seinerzeit hier an dieser Stelle der König Salomo gebetet, als er diesen Tempel gebaut hat. Herr, jetzt sind wir in so einer Situation. Herr, wir sind in dir, du bist bei uns. Und wir haben doch gesagt, es steht doch in deinem Wort drinnen, dass wir losgekauft sind vom Fluch des Gesetzes. Da steht doch drinnen, dass uns diese Dinge erspart werden sollen, weil wir einen Bund mit dir haben. Wir sind doch erkauft durchs Blut Christi. So kannst du beten. Ich hoffe, dass du das ab und zu magst. Und Herr, jetzt ist es also so, Vers 10. Da kommen jetzt also drei Armeen gegen uns. Und aus Ammon, Moab und Seir, das sind die Nachfahren von Esau, die Edomiter. Und als Israel aus Ägypten kam, da hast du uns nicht erlaubt, in diese Länder einzudringen und hier deren Länder zu erobern. Wir sind einfach durch die durchgezogen auf der Autobahn. Wir sind nur durchgefahren. Wir haben keinen Rabatz gemacht. Wir haben nichts gemacht. Warum? Weil du uns geboten hast, wir sollen brav sein. Herr, wir waren brav. Wir sind nur durchgefahren. Wir haben keinen Stunk gemacht, nirgendwo. Aber jetzt kommen die, zu denen wir gut waren, die wir in Ruhe gelassen haben, die kommen jetzt und wollen uns nicht in Ruhe lassen. Herr, da stimmt doch was nicht. Herr, das ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir gemacht haben. Siehe, Vers 11, sie vergelten es uns, indem sie zu uns kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns gegeben hast. Und jetzt pass auf, Vers 12, unser Gott, willst du sie nicht richten? Willst du hier unseren Angreifer nicht die Bremse anziehen, die Handbremse? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge. Es ist völlig in Ordnung zu sagen, Herr, ich bin überfordert. Du kannst sagen, Herr, ich bin überfordert, ich bin überfordert, ich bin überfordert, aber du bist nicht überfordert. Oh Mann, bin ich überfordert, aber du bist nicht überfordert. Willst du die nicht richten, Herr, willst du nicht aufstehen? Vater, in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Nicht auf den Feind, sondern auf dich. Leute, das ist Schlüssel. Sie blickten auf ihn und erstrahlten. Psalm 34, merke es dir. Du blickst auf ihn, nicht, was sollen wir machen, um uns zu retten? Bekenn vom Herrn, du kannst nichts machen, in uns ist keine Kraft, was zu machen da. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Ich bin oft in einer Situation, in der keine Kraft in mir ist und ich nicht weiß, was ich tun soll. Aber deswegen werfe ich mich nicht auf den Boden und flenne hier rum, sondern ich blicke auf den Herrn. Wieder und wieder und wieder. Und wisst ihr was? Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen, von Triumph zu Triumph, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Glauben zu Glauben, von Gnade zu Gnade, von Kraft zu Kraft. Und das macht er mit dir auch. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Also, er bleibt dran, er sucht den Herrn, das bedeutet, er bleibt dran, bis er was hört. Zweitens, er fastet auch noch. Drittens, er bekennt seine Unfähigkeit, aber er bekennt gleichzeitig die Fähigkeit Gottes zu retten und er blickt auf Gott. Er erinnert sich an die Siege der Vergangenheit, an die Siege, die sie gehabt haben über die Kanaaniter und so weiter. Auf dich sind unsere Augen gerichtet und pass auf, Vers 13 jetzt. Ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Sie standen da. Und warten. Und warten. Auf was warten sie? Auf ein Signal vom Herrn. Sie haben gesagt, was zu sagen ist. Sie fasten, sie beten und jetzt können sie nur noch warten. Und jetzt was passiert? Jetzt kommt das Wort des Glaubens. Jetzt bekommen sie das wunderwirkende Wort des Glaubens. Pass auf, Vers 14. Und auf Jahaziel, den Sohn Zerachias, den Sohn Benaias, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten, von den Söhnen Asafs. Auf ihn kam der Geist mitten in der Versammlung. Der war kein fremder Prophet irgendwo in der Einsamkeit der Wüste, in einer Erdhöhle als Eremit. Oder in einem Kloster, sondern er war mitten unter ihnen. Und er war ein Nachfahr von Asaf. Er war einer von den Söhnen Asafs. Die Söhne Asafs, das waren die Lobpreismitarbeiter. Das waren Leviten, die beschäftigt waren Tag und Nacht mit neuen Lieder erfinden, Psalmen neu vertonen, solche Sachen. Das war ein Lobpreiser, den man gekannt hat. Auf den kam der Geist des Herrn und er hat gleich ein Wort gesagt. Das war kein Facebook-Prophet. Das war kein YouTube-Apostel. Das war kein Instagram-Prediger, sondern das war einer, den man gekannt hat, dem man vertraut hat, von dem er schon den Vater und den Großvater und den Urgroßvater gekannt hat, von einer, von dem er wusste, der hat die Perspektive, Gott ist der Größte. Denn du kannst Gott nicht loben und preisen, ohne ihm zu sagen, dass er der Größte ist. Du kannst sagen, oh Herr, wie zahlreich sind meine Feinde, Psalm 3 zum Beispiel. Dann geht's aber weiter. Du, oh Herr, bist ein Schild um mich. Das stimmt auch. Du kannst also schon sagen, Herr, ich bin niedergeschlagen, aber gleichzeitig sagst du, Herr, du aber bist meine Antwort. Und auf einen, dem man vertraut hat, kommt der Geist Gottes und er sagt jetzt etwas. Wenn einer ein Wort für dich hat und du kennst den überhaupt nicht, dann nimm das nicht unbedingt an. Hast du gehört? Nimm das Wort von jemandem an, der eine Historie hat von Gebetserhörungen und von erfüllten Worten. Denn ich sage euch mal eins, ein Wort für jemanden im Dutzend billiger. Du musst danach schauen, hat sich das auch erfüllt, was der über andere schon geweissagt hat und so. Oder sind es einfach nur Worte? Ja, und das sage ich bin ja auch im Fernsehen und ich bin ja auch auf YouTube und sonst wo im Internet zu sehen. Sogar ich sage, vertraue keinen Internetpredigern einfach so, sondern hör erst mal eine oder fünf oder zehn Predigten von denen an. Schau mal, wissen die überhaupt, von was sie reden? Sind es Leute, die Sensationen suchen? Sind es Leute, die immer über die spektakulärsten Sachen reden? Haben die riesige Klickzahlen, aber keine Substanz letztendlich? Oder sind es Leute, die Jesus lieben, die dir Jesus vor Augen führen, die dir das Wort Gottes predigen? Predigen die überhaupt das Wort Gottes? Bevor du die also unterstützt und bevor du von denen alles annimmst, was die da sagen. Sei ruhig ein wenig kritisch. dieser Jahaziel, den hat man schon wieder vergessen, schon deswegen, weil sein Name so schwer auszusprechen ist. Aber eines hat man nicht vergessen, den Sieg und den Gott, der den Sieg gegeben hat. Also was sagt unser Levit jetzt hier? Was sagt dieser Lobpreiser? Und er sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du König Josaphat. Er spricht erst zu Juda, zu den Leuten in Jerusalem und zum Schluss auch zum König. Er wendet sich ans ganze Volk. Er wendet sich nicht zum König und erzählt ihm, was der König hören will, sondern er spricht zum ganzen Volk. Er versucht hier nicht irgendwie sich einzuschleimen beim König, merkt ihr das? Sondern er ist inspiriert und spricht zum ganzen Volk. Was sagt er denn jetzt? So spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Mann, bin ich froh, dass der Kampf nicht mein ist, denn mir ist dieser Gegner zu groß. Und Gott sagt jetzt, ich kämpfe für dich. Ich kämpfe für dich. Fürchte dich nicht, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Aber, pass auf, Vers 16, Gott gibt dir nicht einfach nur ein Wort der Zuversicht, sondern er verlangt auch eine Handlung von dir. Das ist dann die sogenannte Glaubenstat. Daran sieht Gott, ob du wirklich glaubst, was er gesagt hat, oder ob du es einfach nur abtust. Vers 16, morgen zieht hinab gegen sie. Siehe, sie kommen auf der Anhöhe von Sitz herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Das ist das Wort des Glaubens. Und jetzt ist die große Frage, wie reagieren sie? Sitzen sie jetzt drinnen? Noch ein Vortrag. Jetzt predigt der König schon so ewig lang. Und jetzt noch einer. Hätten sie machen können. Aber das haben sie nicht gemacht. Das Wort hat sie im Herzen angesprochen. Und was ist passiert? Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Die haben gemerkt an diesen Worten, da ist was, da ist was. Die sind inspiriert, diese Worte, die kommen aus dem Herzen Gottes. Wow. Die haben das gemerkt, sie haben es auf sich wirken lassen. Dann sind sie niedergefallen in Anbetung. Sie beteten an. Und die Leviten, inklusive wahrscheinlich unserem Jahaziel, von den Söhnen der Kehathiter und so weiter und der Korachiter, die standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Also die einen, die waren still vom Herrn aus Ehrfurcht und die anderen, die haben ganz ihrer Natur entsprechend und ihrer Aufgabe, haben begonnen, Gott zu loben und zu preisen, rumzuhüpfen und die waren begeistert. Die haben Lobpreis gemacht. An dieser Reaktion sehen wir, dass sie das geglaubt haben, was Gott zu ihnen gesagt hat. Glaubst du auch die guten Sachen, die Gott zu dir sagt? Oder brüstest du die einfach ab? Bist du empfänglich für das Wort Gottes? Naja, die waren empfänglich. Wisst ihr warum? Die haben sich empfänglich gemacht. Die haben auf Gott gewartet, auf den Herrn gewartet. Die wären jetzt so lange da gestanden, wir wissen ja nicht, wie lange sie da standen. Na, Israel mit ganz Juda vom Herrn, mit Kindern und Frauen und Söhnen, also alle miteinander, die standen da. Wir wissen nicht. 5 Minuten, 2 Stunden, 3 Tage, keine Ahnung. Aber irgendwann war es soweit, dass auf diesen Lobpreismitarbeiter der Geist Gottes kam. Jemand, der die richtige Schau von Gott hatte, der hat das Wort bekommen. Und dann reagieren sie richtig, sie reagieren mit Glauben, sie freuen sich, sie hüpfen, sie tanzen. Diese Reaktion bedeutet, das Wort ist bei ihnen angekommen. So haben sie das Wort des Glaubens empfangen, das wunderwirkende Wort des Glaubens. Durch Fasten, durch intensives Gebet, durch Lobpreis, durch auf den Herrn blicken. Und so geht es bei dir auch. Das ist der Anlaufweg zu dieser gewaltigen Gebetserhörung. Aber jetzt passt mal auf, es ist eine wunderbare Begebenheit. Was passiert jetzt also? Sie machen sich in Vers 20 des Morgens früh auf und ziehen aus zur Wüste, so wie das Wort des Herrn sie auf ihnen aufgetragen hat. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Juda und die Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen, glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Also im Rundfunk kommen auferbauende Sachen. Vorschlag zur Güte. Jeder von uns scrollt wahrscheinlich durch die Nachrichten Tag und Nacht unermüdlich, als wäre es das Wort Gottes. Vorschlag. richt deinen Feed auf X oder wo auch immer du unterwegs bist, auf Instagram oder sonst wo, so ein, dass dir positive Nachrichten zum allergrößten Teil präsentiert werden. Glaubensstabilisierende, glaubensfördernde Wahrheiten und Angelegenheiten hier gezeigt werden. Hast du das gehört? Wer Ohren hat zu hören, der höre, ja. Josaphat, der König, der macht es so. Der ermutigt die Leute, der hält Ansprachen, ja, an mein Volk, der Herr ist mit euch, glaubt seinen Propheten, glaubt dem Dingsbums, der gestern geweissagt hat, ja, und so. Und dann hat er sich mit seinen Leuten, mit dem ganzen Volk beraten, nicht nur mit dem Gremium, sondern mit dem ganzen Volk. Und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, die haben sie auch noch gut angezogen, Sonntagsklamotten. Indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preis den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Also normalerweise schickst du die Soldaten vor und hinterher kommen dann zur Motivation im Hintergrund die Musiker, das Musikchor. Macht dann Marschmusik und so weiter, das halt so inspirieren soll. Die machen es genau umgekehrt. Sie wissen, sie müssen nicht kämpfen. Und so schicken sie also die Lobpreiser in die erste Reihe. Diejenigen, die außerdem das Wort geweissagt haben, ihr müsst nicht kämpfen. Ja, Lobpreiser, glaubst du wirklich, dass wir nicht kämpfen müssen? Lobpreiser? Wenn du das glaubst, Lobpreiser, dann stell dich mal in die erste Reihe und marschier voran. Lass deinem Glauben, deinen Worten Taten folgen. Und die sagen, macht uns überhaupt nichts aus. Das Musikchor läuft vorne weg und die singen und preisen den Herrn. Wunderbar, wunderbar. Das sind Glaubenstaten, Glaubenstaten. Der Herr will früher oder später unweigerlich eine Glaubenstat von dir sehen. Wenn er dir ein lebendiges Wort gibt, dann ist es immer mit einer Tat verbunden. Du musst dann was tun. Vers 22. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Zu der Zeit, als der Lobpreis begann, hat Gott einen Hinterhalt den Feinden gelegt. Wie hat er das gemacht? Keine Ahnung genau. Aber offensichtlich haben sich die einen von den anderen plötzlich bedroht gefühlt, haben ihre Schwerter gezogen, die anderen haben das missverstanden und dann sind die aufeinander losgegangen. Die Feinde haben begonnen, sich selber zu massakrieren, als die Gläubigen begonnen haben, Gott zu loben und zu preisen. Hört irgendjemand, was ich sage? In dem Moment, in dem der Lobpreis begann, hat der Herr begonnen zu kämpfen. Was ist dir lieber, zu kämpfen oder Lobpreis zu machen? Habe ich mir gedacht. Lobpreis zu machen, ganz genau. Und als die Bewohner von Seir, als sie die aufgerieben hatten, halfen sie, sich gegenseitig umzubringen. Wohlgemerkt, die Israeliten, die sind noch überhaupt nicht da. Die marschieren immer noch auf das Schlachtfeld zu. Die gehen immer noch den Hügel hinauf, auf die Höhe Tekoa. Und Juda kam zum Aussichtspunkt auf die Wüste hin und sie sahen sich nach der Menge um. Also die denken sich, wo sind sie denn jetzt? Wo sind sie denn jetzt, die Armeen der Feinde? Da waren jetzt lauter Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Da kam Josaphat und sein Volk, um die Beute einzusammeln. Also jemand macht dir Probleme, der massakriert sich selber und dann kommst du und sammelst von dem, der dich massakrieren wollte, Beute ein. Finde ich gut. Das ist ein leistungsloses Einkommen sozusagen. Da kommt jemand, will dich massakrieren, der geht pleite und du bekommst also seine Inneneinrichtung und seine ganzen Wertsachen, seine Aktiendepots, all diese Sachen, die kannst du einfach mitnehmen. Der wollte dich vernichten, aber er hat sich selber vernichtet und jetzt bist du derjenige, der also das abtransportieren darf, was der hatte. Merkt ihr da was? Das ist Sieg auf der ganzen Ebene, meine Damen und Herren. Und sie fanden unter ihnen an reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Gegenstände und plünderten so viel für sich, bis sie es nicht mehr tragen konnten. Das Konto ist praktisch geplatzt. Sie mussten neue Konten aufmachen, weil der Herr ihnen das zugewendet hat. 3 Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war sehr groß. Und am 4. Tag sammelten sie sich in dem Tal Baracha. Baracha bedeutet Lobpreis. Was haben sie dort gemacht? Dort danken sie dem Herrn, daher gab man den Ort den Namen Tal Baracha bis auf den heutigen Tag. Da dankten sie dem Herrn, haben sie wieder Lobpreis gemacht. Und dann sind sie mit Josaphat an der Spitze nach Jerusalem zurückgekehrt, mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Also sie waren im Tal und haben dort Lobpreis gemacht. Sie kamen nach Jerusalem zum Haus des Herrn mit Harfen und mit Zittern und Trompeten. Jetzt haben sie gleich noch einen Lobpreisgottesdienst gemacht. Die waren überhaupt nicht mehr fertig. Merkt ihr was? Dieses Lob Gottes und dass Gott gut ist, diese Anschauung, die hat sie durchdrungen. Die hat ihr Leben bestimmt. Wie sieht es bei dir aus? Bist du bisher problemorientiert? Vielleicht auch aufgrund deiner kostbaren, aber melancholischen Persönlichkeitsausrichtung. Wenn du ein Wort der Kritik hörst, dann knickt dich das mehr als andere. Sowas gibt's und ich mache da keinen Vorwurf. Dann ermutige ich dich, stell dich vor den Herrn und dann musst du es besonders intensiv betreiben, dieses Blicken auf den Herrn. Und dich an so Begebenheiten erinnern wie David und wie den Sieg, den wir uns heute angeschaut haben. Es ist Bilderbuch. Es ist genau, wie es geht. Und der Herr ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit und er wird auch bei dir in deinem Leben Wunder tun, so wie wir es heute erlebt haben. Falls du Jesus noch gar nicht hast, dann ermutige ich dich, lade ihn ein in dein Leben. Bete jetzt einfach mit, werde ein Kind Gottes, Halleluja. Lass die Gelegenheit nicht verstreichen. Der Herr will sich kraftvoll und machtvoll in deinem Leben erweisen. Gib ihm die Gelegenheit, lade ihn ein. Wir bitten alle miteinander, sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt sagt das Wort Gottes, bist du von neuem geboren, der Herr wohnt in dir. Amen. Gottes Segen.